Kennt ihr diesen Ausspruch? Friede, Freude. Ich sehe, ihr müsst noch integriert werden. Zu Ostern heißt das Friede, Freude, Eier suchen. So, jetzt, ich lerne gerne von euch. Und wenn das gegenseitig ist, dann ist das Hammerschönes getan. Der Osterschreck. Ich habe keine Ahnung, wie es euch zu Ostern geht. Und ich denke, so Ostern ist eine sehr, sehr schöne Zeit. Langsam brauchen wir fast Osternmärkte, weil zu Ostern, so ich war mitbekomme, bekommen die Kids inzwischen auch so viel Geschenke wie kein anderer. Und das wird richtig gefeiert und das muss man ja auch feiern, weil Ostern ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Fest für uns als Christen. Es ist, würde ich sogar behaupten, fast wichtiger als Weihnachten. Wir feiern das voll, dass Gott Mensch geworden ist. Das ist allein dieser Akt ist überragend. Einfach Gott macht sich zum Mensch und kommt auf unsere Erde und lebt auf dieser Erde. Das ist schon richtig wahnsinniger Gedanke. Aber ich sage immer, Gott ist nicht gekommen, Gott ist nicht Mensch geworden, um uns Weihnachten zu geben, einfach eine Feierlichkeit, sondern um uns Liebe zu zeigen, um uns richtig Geschenke zu machen eigentlich, um uns im Prinzip das ewige Leben zu bescheren. Und das geschah nicht dann, wo wir das, was wir Heiligabend nennen und feiern, das, wo Jesus geboren wurde, ist, das ist sehr wichtig für uns. Aber dieses Lebensgeschenk, was er uns bescheren wollte, die Bescherung geschah da, wo wir Karfreitag nennen. Das, was wir am vergangenen Freitag gefeiert haben und gedacht haben, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Dass Jesus Christus für unsere Schuld ans Kreuz sich nageln ließ, dass Jesus Christus für uns mit offenen Wunden durch die Straßen von Jerusalem gelaufen ist, das Kreuz tragend, doch bevor das Kreuz ihm trug, trug er dieses Kreuz und lief und lief und lief, bis er nimmer konnte. Und ist er dann an diesem Holz für uns auch gestorben. Und ich glaube, bei Jesus sterben passiert in vielen, vielen, vielen Sachen. Und ich möchte euch gerne in das Ganze wieder ganz kurz mit hineinnehmen. Erstmal dieses Osternschreck ist diese Nachricht, die alle Hasen und Eier in den Schatten stellt. Es geschah was ganz, ganz Schreckliches am Ostersonntag. Und diese Nachricht, dieser Schreck, glaub mir, der stellt alle Hasen und alle Eier in den Schatten vollkommen. Und ich möchte mit einem Zitat starten und euch so langsam mit in die Sache hineinnehmen. Ostern besagt, dass man die Wahrheit ins Grab legen kann, dass sie aber nicht drin bleibt. Aha. Haven ist ein Beweis dafür, dass man die Wahrheit nicht begraben kann, ist Ostern. Weil Jesus von sich selbst gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und diese Wahrheit würde getötet und begraben. Diese absolute Wahrheit, Jesus Christus, würde ans Kreuz genagelt. Der Gott, der Himmel und Erde mit seinem Wort schuf, wird zu Tode bestraft, genagelt und begraben. Aber diese Wahrheit, Jesus Christus, blieb einfach nicht in diesem Grab. Sie haben versucht, sein Leben zu beenden. Sie haben versucht, seine Vollmacht zu beenden. Sie haben versucht, ihn zu vernichten, ist es aber nicht gelungen. Und hier müsste ich kurz sagen, Ostern, was ist eigentlich Ostern? Die Bibel sagt nichts über Osterhasen oder sogar Ostereier. Also, heutzutage geh mal auf die Straße, nimm eine Kamera, mach Interviews und frag mal die Menschen, hey, was feiern wir am Ostern? Küken, Hasen, Schokoladen, Geschenke etc. Aber die Bibel sagt keinen Ton zu Osterhasen und genauso wenig zu Ostereier. So, wer Hasen, Schokoladen isst und Ostereier isst, die sündigt nicht, aber das ist nicht der wesentliche Grund zu Ostern. Gott sei Dank, es liegen auch Schokoladeneier am Tisch. Wer noch nicht entdeckt hat, darf gerne naschen, das ist nicht nur Deko. Ihr dürft auch gerne, während ich rede, dürft ihr gerne eure Kaffee trinken, Saft, was auch immer, bedient euch einfach, ja, also fühlt euch frei. Das stört mich überhaupt nicht. So wenn die Bibel nicht zu Ostern sagt, woher kommt das Ding dann? Ostern kam im späteren mittleren Alter und wie gesagt, es stand davon nichts in der Bibel. Die kam einfach nicht, sondern woher kommt das? Das kommt von Ostara, eine altgermanische Göttin, die Göttin von Frühling. Und da das mit das trifft, hat das einfach die Name übernommen. Ostern, Anfang vom Frühling, Ostern, wir feiern die Auferstehung. Und da hat sich das Ganze entwickelt und da haben wir auch diese Name, Ostern. Nur, dass ihr ein bisschen zum Hintergrund was gelernt und gehört habt. Das ist da, wo die Name herkommt. Und deswegen gehen wir zu dem wesentlichen Grund, was wir feiern und warum wir das feiern, was wir feiern. So, was bisher geschah? Karfreitag und Josef nahm den Toten, wickelte ihn in neues Leintuch und legte ihn in eine unbenutzte Grabkammer, die er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Dann wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Das ist das, was am Karfreitag geschah. Das ist das, was die Ältesten der Juden gerne sehen wollten, dass Jesus nicht mehr predigt, dass Jesus nicht mehr lehrt, dass Jesus nicht mehr Kranke heilt, dass Jesus kein Wunder mehr tut. Und die haben alles Mögliche in der Zeit, wo er gelehrt hat, gemacht. Die haben ihm sogar Fallfragen gestellt, einfach um ihn loszuwerden, um ihn festzunehmen, um ihn im Gefängnis zu bringen. Warum? Er hat ihr Leben im Prinzip in Bedrängnis gebracht. Und pass auf, das waren richtig die also jetzt vielleicht in unsere Tage, das waren sozusagen die Stufe von Kardinäle und Bischöfe. Diese hohen Priester. Die waren richtig auf die höchste Stufe der Synagoge damals, so die Kirchen von damals bei den Juden. Und die haben Jesus, eigentlich haben sie auf ihn alle gewartet. Der kam, aber sie erkannten ihn nicht. Und sie wollten ihn loswerden. Und endlich haben sie Jesus gegen einen Räuber namens Barabbas getauscht. Weil das war diese Gewohnheit. Zum Passafest hatte der Kaiser einen Gefangenen freigelassen und haben ihm gesagt, hey, nimm Jesus und gib uns diesen Verbrecher, der tut uns viel, viel besser als dieser einer, der nur Gutes tut und predigt. Wir hätten gerne einen Verbrecher und er liest das zu und Jesus wurde festgenommen, wurde gekreuzigt, gepeitscht. Wir kennen die ganze Story von Karfreitag und dann ist er gestorben und kurz vor knapp wurde er genommen und wurde er ins Grab gelegt und die Juden und diese Priester, diese hohen Priester, diese Kardinäle und Bischöfe der damaligen Zeit, die sagten, yes, es ist vorbei, jetzt haben wir Ruhe, jetzt brauchen wir kein Jesus mehr, jetzt haben wir kein Jesus mehr, keiner, der lehrt und aufdeckt, was wir die ganze Zeit versteckt haben. Es gibt keiner mehr, der uns Skandale macht, es gibt keiner mehr, der uns die Pistole an der Brust legt und zeigt, wie wir alles falsch verstanden haben und die Leute so gelehrt haben, ohne Gnade, ohne gar nichts, ohne Liebe. Und sie dachten, okay, das war's. Und oft das passiert das uns so, weil wir angesichts vom Tod einfach machtlos sind. Angesichts von Menschenverlust, von Menschentod, sind wir einfach machtlos. Da kannst du nichts mehr machen. Und das kannst du mich gerne fragen. Ich habe gehofft und gebetet, als ich an Sarg von meinem Vater und 8 Monate später an dem von meiner Mutter stand und habe gesagt, Gott, du kannst auch Wunder tun und habe so innerlich gebetet, dass die rausspringen aus der Kiste und lebendig wieder werden und ist aber nicht passiert, weil Gott wollte einfach sie bei sich haben. Fertig aus, ich kann nichts dagegen tun. Du stehst da und sagst, Herr, dein Wille geschehe, fertig aus. Kannst du nichts mehr anstellen. Kannst du nichts mehr machen. So sind Menschen gegenüber Tod extrem machtlos, oder? Wenn das passiert, ist das so. Wir versuchen, hoffen, beten. Manche erleben das in manchen Teilen der Erde, andere nicht. Aber das gibt's, das Totenauferstehen. So, wir Menschen sind einfach gegenüber und angesichts des Todes einfach machtlos. Jetzt kommt die gute Nachricht, aber nicht Gott. Wir haben gedacht, er ist tot. Sie haben gedacht, es ist Ende mit ihm. Die haben gedacht, seine Botschaft stirbt. Aber gerade dann, als er im Grab lag, ging es richtig los in seinem Dienst. Gerade als er im Grab gelegt worden ist, begann das Leben für uns. Gerade als Jesus gestorben ist, haben wir unsere Erlösung und unser ewiges Leben bekommen. Gerade dann, als er im Grab gegangen ist, sagt, was passierte eigentlich zwischen Karfreitag und Ostersonntag? Da waren so 2-3 Tage. Die Bibel sagt, Jesus ging in dieses Reich der Toten und vernichtete den Tod und vernichtete die Sünde und stand auf siegreich am dritten Tag. Deswegen sagen wir, er ist wahrhaftig auferstanden, er ist siegreich auferstanden. Das sind Sachen, die in der geistlichen Dimension passiert sind. Und das ist das, was wir eigentlich feiern. Deswegen, Freunde, lieben wir es, Ostern zu feiern, weil da feiern wir, unser Gott ist lebendig. Wir glauben an einen lebendigen Gott, nicht an einem Holz- oder Steinstatue von Menschenhänden gemeißelt und geformt und gemacht und keine Ahnung was. Wenn wir an Jesus glauben, Freunde, glauben wir an einen lebendigen Gott. Jesus ist auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht aufhalten. Und jetzt möchte ich euch diese Schreck von Ostern ganz kurz biblisch zeigen. Erstmal der Schreck vom leeren Grab. Jesus liegt im Grab und nicht nur das. Jesus liegt am Grab, auf die Graböffnung, einen großen gewälzten Stein und dazu noch Wache. Die römischen Soldaten haben das Grab bewacht, weil sie gehört haben, dieser Mann hat gedroht, am dritten Tag aufzustehen. Sie haben das so verstanden, als ob die Jünger Jesu seinen Leichnam klauen wollten, stehlen wollten. Und deswegen ließen sie Wächter stehen an seinem Grab. Und nach der Tradition der Juden, nach 3 Tagen kämen die Ladies, um einfach diese Leichnam einfach einzucremen, so einzuölen, mit Balsam irgendwie zu behandeln. Und dann passiert Folgendes. Lass mich das kurz mit euch zusammen lesen aus Lukas Evangelium Kapitel 16. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein von dem Grabkammer beiseite wälzen? Das ist schon mal berichtigte Ladies Sorgen. Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Wow, wenn das kein Schreck ist, dann weiß ich nicht. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der einen weißen Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Deswegen sage ich, das ist der Osterschreck. Ganz ehrlich, ich werde diesen Grab überhaupt nicht betreten. Man kann es ganz ehrlich. Ich sag dir, Gräber hier in Deutschland, da kannst du echt deine Hochzeitsfoto drin machen in einem Friedhof. So schön das ist. So schön, so sauber, so viel Grün, so viele Blumen, so viele Bäume. Da kannst du echt einen Naturpark fast machen. Bei uns in Israel, wenn du einen Friedhof siehst, willst du nie mehr reingehen. Glaub mir das. Das ist nicht so schön wie in Deutschland. Das ist schrecklich. Das ist irgendwie zum Teil nicht so schön gemacht. Blumenfehlanzeige. Ich meine, welche Blumen überleben in dauerhafte 30, 35 Hitze? Vergiss das. Die machst du morgen abends, kannst du sie wegschmeißen. Schrecklich. Und dann kommst du noch zu einem Grab und der Grab ist schon offen. Super. Da erschraken die Frauen und fragten sich, hey, was ist los? Wer hat diesen Stein gewälzt? Und dann weiter geht's. Aber der Mann sagte zu ihnen, hab keine Angst, wie schön ist das. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Wow. Die Ladies gehen in diesem Grab rein und ein Engel irgendwas sitzt drin. Und sagt, Moment mal, ihr kommt zwar in eine Schreckkammer, aber weil ich aus dem Himmel komme, sage ich euch schon mal, habt keine Angst. Was für eine Botschaft ist das, mitten im Totenkammer kommt diese Botschaft, habt keine Angst. Gottes Gegenwart, weil er lebendig ist, vertreibt uns jeden Angst weg. Er sagt ihnen eine andere Übersetzung, wenn man den Luther lesen würde, würde dort wahrscheinlich stehen, Friede euch, hat er der Engel gegrüßt. Friede sei mit euch, seid begrüßt, grüßt Gott, ihr Süßen. Wem sucht ihr hier? Ihr sucht bestimmt Jesus von Nazareth, den man gekreuzigt hat, oder? Und wahrscheinlich mit zittriger Stimme haben sie das bejaht. Und er erinnert denen, was Jesus die Jünger unterwegs gesagt hat. Hey, ich werde überliefert. Ich werde an Händen von religiösen und nicht religiösen Menschen gegeben. Die werden mit mir ihre Spott treiben. Die werden mich schlagen und peitschen. Und zum Schluss werden sie mich zu Tode verurteilen. Aber Jesus hat schon gesagt, ich werde am dritten Tag auferstehen. Sucht ihr diesen Jesus, den Gekreuzigten? Die sagen, ja klar. Wo ist denn der? Warum liegen die zwei Wächter da draußen auf dem Boden? Wer hat denn, war bin ich hin hier, hat Bäm gemacht und sind umgefallen? Oder was war hier los? Er sagt, den ihr sucht, schau mal, da legte man ihn. Da sind die Laientücher. Guck mal, der ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Freunde, wir haben vier Aposteln, die jeweils ein Evangelium geschrieben hat, und alle vier bezeugen, dieses Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Ich war zigmale am Grab von Jesus in Jerusalem. Und übrigens, es gibt zwei Gräber in Jerusalem. Es gibt einer direkt in der Stadtmitte in Jerusalem, in die sogenannte Grabeskirche. Und es gibt einer, der außerhalb von den Mauern von Jerusalem, direkt bei Golgatha, da gibt es ein Gartengrab, die, würde ich sagen, zu 99% stimmt mit der Bibelbeschreibung überein, mit den Weinpresse, die drin sind, mit der Zisterne, Wasserzisterne und der, wie es im Friedhof nebenan, etc. Welche von den zwei Gräbern der richtige ist, frag mich nicht. Also mein Herz sagt mir, der eine außerhalb, weil man kann ja die Mauern von Jerusalem versetzen, aber Berge kann man nicht versetzen. Zumindest, dass es nicht in Jerusalem passiert, dass man Golgatha im Namen Jesu von hier auf dort versetzt hat. Nicht, dass ich wusste. Golgatha steht immer noch als Golgatha. Dieser Schädelberg steht immer noch in Jerusalem, auch nach 2000 Jahren. Also es ist noch sichtbar zu sehen und das kann man nicht versetzen. Ob der Garten, die Bibel sagt, die war nebenan, war ein Garten, ob das jetzt die, ist es wurscht. Ob jetzt diesen Grab oder der einer 5 Kilometer weiterhin, ist es wurscht. Tatsache ist, beide Gräber sind leer. Wir haben Wissenschaftler, die nach Israel kommen, um zu beweisen, dass die ganze Story mit Jesus eine ausgedachte Geschichte, eine Putschgeschichte ist. Diese Wissenschaftler und Archäologen gehen alle an Jesus Christus glaubend in ihre Länder zurück. Weil je mehr sie untersuchen und versuchen zu beweisen, dass Jesus nicht wahrhaftig ist, finden sie Beweise, die zeigen, dass Jesus und die Geschichten der Bibel wahrhaftig sind. Auch die Leute, die meinen, unsere Bibel wurde verfälscht, umgeschrieben und nicht korrekt, immer mehr werden Schriftrollen in Qumran und sonst irgendwo, die sind nicht fertig in Qumran, die untersuchen und suchen und finden immer noch neu, die finden Bibelschriftrollen, die genau so geschrieben sind und die mit übereinstimmen über dem, was wir heute in den Händen haben, in alle Sprachen der Erde. So, je mehr sie versuchen zu beweisen, Jesus ist futsch, Jesus beweist ihnen, ich bin wahrhaftig, ich bin auferstanden. Und er lässt sich einfach nicht so beeindrucken von dem Ganzen. Im Gegenteil. So, die Frauen bekamen dort ihren Osterschreck, aber die bekamen gleich dieses Angst weggenommen. Jesus lebt. Ihr sucht diesen Gekreuzigten, er lebt. Ich habe keine Ahnung, ob du in irgendwelche ängstige oder beängstigte Situationen heute steckst. Lass mich dir nur sagen, Jesus lebt. Der dafür mit seinem Leib und Leben bezahlt hat, er lebt. Und weil er dafür bezahlt hat, kann er das auch lösen, was unser Herzen hier beschäftigt. Die Bedeutung des leeren Grabs. Ich weiß es nicht, inwieweit das für uns klar ist, aber diese leere Grab ist unser Glaubensfundament. Ja, dass Jesus auferstanden ist, das ist das Fundament für unseren christlichen Glauben. Warum? Weil wenn Jesus nicht gestorben, nicht begraben und nicht auferstanden ist, der christliche Glauben ist basiert auf das, dass Gott Mensch geworden ist, dass Jesus Gott ein Mensch ist und dass Jesus gekreuzigt, begraben und auferstanden ist. Und wenn das nicht stimmt, dann ist unser Glauben umsonst. Mindestens sagt das die Bibel. Lass uns das gerne noch einmal zusammenlesen. 1. Korinther 15, 14, 15 und dann werde ich zu 17 übersprungen. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und eure Glauben hätte keinen Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes, denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, so ist eure Glauben nicht als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurem Schuld nicht frei. Wow, das sind ganz klare Worte des Apostel Paulus. Und wo er sagt, Jesus ist auferstanden und wenn das nicht stimmt, dass es Toten auferstehen können, dann ist der ganze Glaube umsonst, das ist das ganze Christentum umsonst, dann ist die ganze Erlösung umsonst, das sind unsere ganzen Gebete und Beichten vor Gott, Herr, vergib mir meine Schuld, genauso umsonst. Und dann wird unser Glaube null Sinn machen. Freunde, ihr wisst, wer das verleugnet. Ich werde nicht in Details gehen, aber es gibt Religionen, die den Kreuzigung, Sterben und Auferstehung Jesu verleugnen. Diese Botschaften glaube ich nicht und sie können nicht von Gott gestimmt haben. Jesus ist gekreuzigt, er ist gestorben, er ist begraben und er ist auferstanden. Das ist das Fundament und das ist die Grundlage für unser Glauben. Deswegen für uns jedes Jahr, wenn wir sagen Ostern, wir feiern die Auferstehung, wir feiern im Prinzip diese Fundament, diese Hoffnung, den wir glauben, diese Hoffnung, für den wir leben, diese Hoffnung, die uns trägt, dass unser Gott ein lebendiger und wunderbarer Gott ist. Und zum Schluss, diese leere Grab, ich habe es so in Anführungszeichen geschrieben, ist unsere Reinheit, eigentlich unsere Rechtfertigung vor Gott. Freunde, jeden Mensch macht Schuld, jeden Mensch macht Sünde, jeden Mensch macht Sachen, die nicht in Gottes Augen in Ordnung sind. Darin bin ich auch ein Meister, das sage ich schon. Und ich brauche jeden Tag, dass Gott mir gnädig ist, dass Gott mir meine Schuld vergibt. Es gibt keinen Mensch ohne jeden Mensch macht Fehler und macht Schuld. Aber Jesus ist gerade deswegen gestorben und auferstanden, damit wir für diese Schuld nicht selber zahlen müssen. Wenn du Kredit bei der Bank genommen hast, musst du tilgen. Musst du zahlen, musst du Raten zurückzahlen. Bei Gott, wenn wir irgendwas machen, was ihm nicht gefällt, und wir selber zahlen müssen, landen wir in die Hölle. Aber wenn wir diese Kreditkarte von Jesus am Kreuz nehmen, ist unsere Schuld bereits getilgt. Ist für unsere Schuld bereits bezahlt. Und das ist das, was Römerbrief uns beibringt. Lass uns das kurz zusammenschauen. In Römer 4, 25, der unsere Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Dieser Jesus ist wegen unserer Übertretungen gekreuzigt worden, weil wir Sachen getan haben, die mit Gottes Liebe nicht übereinstimmen, weil wir Sachen gemacht haben, die in Gottes Ordnung nicht in Ordnung sind, weil wir gelogen haben, vielleicht gestohlen haben, vielleicht manche Rechnungen manipuliert haben, vielleicht haben wir Mitarbeiter betrogen, vielleicht haben wir gelogen, unser Ehepartner, Ehepartnerin, vielleicht haben wir, falsch geschaut, Sachen gewünscht, die nicht in Ordnung sind. Dafür starb Jesus am Kreuz. Das hat Jesus ans Kreuz genagelt. Und damit das nicht mehr an uns klebt, er ist wieder auferweckt. Wegen unserer Rechtfertigung, sagt die Bibel hier, ist Jesus auferweckt. Warum? Weil, wie gesagt, als Jesus ins Grab ging und 3 Nächte dort verbracht hat, ist er in dieses Totenreich hinabgestiegen und hat den Tod und hat die Sünde und hat unsere schlechten Taten mit sich begraben. Er hat sie vernichtet, er hat den Teufel und seine Macht vernichtet und er ist siegreich auferstanden. Und weil er auf diese Sünden siegreich auferstanden ist, tragen wir sie nicht mehr, wenn wir sie ihm einfach geben. Wir müssen nicht für unsere Schuld zahlen, er hat es gemacht. Wir sind gerechtfertigt worden durch Jesus Christus. Und das ist das, was Martin Luther Sola Gratia nennt, allein die Gnade. Allein Gottes Gnade, das ist das, was uns rettet. Allein Gottes Gnade ist das, was uns bedeutsam macht. Allein Gottes Gnade ist das, was uns rechtfertigt und einfach rein und fein vor Gott macht. Nicht die Osterhasen, noch die Ostereier, noch irgendwelche Blumen zu Ostern und was weiß ich was. Die sind alle schön und gut, aber die haben mit der Auferstehung nichts zu tun. Deswegen, Freunde, wenn wir Christen einfach Ostern feiern, feiern wir unsere Freiheit. Wir feiern Jesus, du hast unsere Schuld vergeben. Jesus, du hast uns ewiges Leben gegeben. Jesus, du hast uns neues Leben gegeben. Das feiern wir voll. Und deswegen sind wir heute da. Ich bete und hoffe, wir konnten einen kleinen Einblick in dieses Thema hineinbekommen. Und dass wir sagen, Gott, ab jetzt möchte ich, wenn ich an Ostern und Karfreitag denke, möchte ich an deine Liebe zu mir denken. Möchte ich daran denken, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Möchte ich daran denken, Gott, dass du mich so sehr liebst und ich dir so von großer Bedeutung bin. Und da habe ich nochmal drei Fragen zum Nachdenken mitgebracht. Ist mir die Auferstehungskraft bewusst? Weiß ich, was das für mich bedeutet? Ist es mir bewusst, wie viel rettend und heilend für mein Herz ist? Als ich vor 10 Jahren nach Ulm kam, direkt habe ich so einen Flyer gesehen, der eine Kirche wahrscheinlich in der Nähe verbreitet hat. Erkündige dich über Ostern, stand im Groß und dann im Kleinen unten stand, erkündige dich über Ostern, ganz klein unten stand, denn das kann dein Arsch retten. Ich fand, der Spruch geht mir nicht aus dem Kopf, ich fand es sehr klasse. Erkündige dich über Ostern, das kann dein Arsch retten. Ich fand es irgendwie jung, frisch, lustig, nachdenken machen, warum rettet Ostern mein Arsch deswegen? Gerade deswegen. So, ist das mir bewusst? Wie kraftvoll Karfreitag und Ostern zu feiern. Das rettet unser Leben, das bringt uns ewiges Leben. Habe ich überhaupt Ewigkeitsgewissheit? Weiß ich, wenn ich heute sterbe, dass ich ewiges Leben habe? Ja, wer kann das wissen? Oh, jeden, der die Bibel liest und lesen kann, liest ein Versprechen drin, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ging. Jeder, der die Bibel liest, hat schon mal gelesen, ich gebe euch mein Leben, damit ihr ewiges Leben bekommt. Und Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm, also an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist ein Versprechen Gottes, dass wir durch den Glauben an Jesus ewiges Leben haben, durch seinen Tod, Begräbnis und durch seine Auferstehung. Ist das uns bewusst? Habe ich die Gewissheit des Glaubens in meinem Herzen, wo ich sagen kann, okay, sterbe ich heute, gehe ich zu Gott im Himmel. Und ich sage immer, diese Extreme gehen miteinander. Wenn es Gott und Himmel gibt, dann musste es auch Teufel und Hölle geben, weil die eine ohne die andere macht null Sinn. Und die Bibel erzählt von der Hölle so viel, sehr viel, viel mehr, als wir denken. Also die gibt es auch in echt. Und meine letzte Frage, was gibt meinem Leben Sinn? Wofür lebst du? Was gibt dir Hoffnung in dein Leben? Was macht dich bedeutsam? Ist das Macht, Position, Geld, Hab, Gut? Ins Grab nimmst du überhaupt nichts von den Kanzeln mit. Überhaupt nicht. Dein Auto, dein schickes Auto bleibt in die Doppelgarage, die vernichtet dein Sohn später mit 18, 19. Man richtig Rasen und den Asphalt heiß macht. Deine Frau weiß, wo die schönste Klamotten in der Stadt gibt, da ist dein Geld genauso futsch. Okay, Spaß. Das Haus passt nicht in den Sarg oder in die Urne, das ist viel zu klein. Und mit deinem Sarg im Haus bleiben willst du es auch nicht. Das, was uns Sicherheit gibt, Freunde, das ist alles vergänglich. Wenn es Sinn für unser Leben gibt, es ist nur, dass wir uns darauf hoffen und uns sehnen danach, irgendwann mal, wenn wir gestorben sind, dass wir dieses ewige Leben bei Gott im Himmel erreicht haben. Das ist das, was unser Leben Sinn gibt. Alles, was mit Menschenhände gemacht ist, das ist vergänglich. Alles, was wir uns bauen, alles, was wir uns errichten, es ist schön für das Leben auf Erde, es ist nichts dagegen. Aber es ist eigentlich eine totale Armut, wenn wir das Haus im Himmel nicht haben. Deswegen möchten wir jetzt Und diese Fragen werden auf der Leinwand stehen. Und dann wird der Band mit uns ein Vortragslied singen. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, wenn ihr möchtet. Und dann könnt ihr, während dieses Lied gesungen wird, einfach mal diese Fragen anschauen. Einmal das Leben mal vor den Augen haben. Und schauen, hey, wie geht's mir eigentlich mit Karfreitag und Ostersonntag? Sterbe ich heute? Wenn ich mal die Frage im Raum stelle, wenn du heute sterben würdest, und dann stehst du am Himmelstor und der Petrus macht sein so Augenscan und Gesichtskontrolle und findet dich nicht rein und du sagst, ja, aber ich gehöre rein. Gib mir bitte einen überzeugenden Grund, warum soll Gott dich in seinen Himmel hineinlassen? Als wir diese Frage mal auf die Straße gestellt haben, kamen etliche Antworten, sowas wie, ich bin katholisch, das bringt aber nicht in den Himmel. Ja, ich habe nie was Böses getan. Jeden hat mal was Böses getan. Zu sagen, ich habe nie was Böses getan, ist eine Lüge und das ist schon mal eine Hüllenwürde. Ja, ich bin getauft. Ja, Taufe bringt genauso wenig in den Himmel. Ich habe Vater und Mutter geehrt. Super, das beschert dir langes Leben auf der Erde, aber keine Ewigkeit. All diese Antworten haben wir bekommen. Warum Menschen denken, wenn sie heute sterben würden, dass sie in den Himmel gehen können. Freunde, es gibt einen Weg in die Ewigkeit. Und dieser Weg heißt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Keiner, sagt Jesus, keiner kommt zum Vater als nur durch mich. So, wenn wir nach ewiges Leben uns sehnen und das Leben uns Sinn machen soll, wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus dringend in unser Leben. Jesus ist keine Religion, Jesus ist kein Muss, Jesus ist eine Notwendigkeit. Jeden Mensch braucht Jesus. Jeden Lebewesen braucht Jesus. Vielleicht bist du hier heute Morgen und bist schon lange mit Jesus unterwegs, aber irgendwo ist diese Liebe zu Jesus kalt geworden. Die Beziehung ist nicht mehr so, dein Herz ist nicht mehr am Brennen. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier und du sehnst dich nach mehr von Jesus. Dann ist es die Zeit, Freunde, dass wir kurz diese Fragen anschauen und beten. Das Ganze ist ein Gebet von uns entfernt. Stell dir vor, ein Gebet vom Herzen aussprechen und wir haben schon ewiges Leben. Wahnsinn! Und dieses Gebet lautet simpel: Jesus, ich weiß, ich habe Schuld getan. Ich weiß, ich habe Sachen gemacht, die nicht in Ordnung sind. Bitte vergib mir meine Schuld. Reinige mein Herz. Ich will an dich glauben. Ich will, dass du mein Gott und mein Herr bist. Machen wir das vom Herzen, nimmt uns Gott Kinder, eigene Kinder. Und darum geht's. Ich möchte kurz beten und dann, während diese Folie und die Fragen bleiben, dürft ihr gerne mit für euch selber auch mitbeten und wer nachher Fragen hat oder Gebet wünscht, kann auch gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen und dann reden wir gerne miteinander und beten wir gerne miteinander. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe, für deine Gnade zu uns. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Danke, Jesus, dass nicht mal der Tod dich aufhalten konnte. Jesus, danke, dass du bist der Gott, der auch Ruhe in unsere Unruhe hineinbringt. Uns Frieden zuspricht, wenn wir Unfrieden spüren. Mit uns Frieden stiftet, wenn wir von dir weglaufen. Du bist der Gott, der uns so sehr liebt. Vater im Himmel, wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Du bist so ein guter Gott. Dein Geist ist gut, Herr. Deine Gegenwart ist so wohltuend. Vater, ich möchte für die Freunde heute hier beten, die in dem Gottesdienst sind. Du weißt, Gott, jeden von uns, wo wir stehen, wo wir sitzen, wo wir gerade im Leben sind, welche Lebenssituationen wir haben. Papa, ich bitte dich, dass du einfach unser Herzen berührst, Herr, dass wir wissen, wir brauchen dich. Und dass, wenn wir zu dir kommen, kommst du auch noch näher zu uns. Vater, tröste die Herzen, erfülle die Herzen, heile die Herzen und gib du uns einfach deinen Frieden und deine Gnade im Namen Jesu. Amen.